Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Mein heutiger Gast ist Martina Forsthuber von Scalable Capital. In der Folge habe ich sie interviewt zu ihrem eigenen Werdegang, also wie sie überhaupt bei Scalable später gelandet ist, was sie vorher gemacht hat. Und dann habe ich euch im Vorfeld ja bei Instagram die Möglichkeit gegeben, eure Fragen zum Broker zu Scalable zu stellen. Und das behandeln wir dann im zweiten Teil der Folge. Und jetzt viel Spaß. Hi Martina, schön, dass du da bist.
Hi Lisa, ich freue mich, hier zu sein.
Wir wollen heute unter anderem auch über Neuerungen und auch Fragen aus der Community sprechen, also zu eurem Broker. Aber vielleicht einmal ganz am Anfang begonnen, stell dich doch gerne einmal vor und vielleicht auch schon, wie investierst du denn selbst eigentlich?
Ja, hallo zusammen, hallo liebe Community von Lisa. Ich bin die Martina, ich bin Country Managerin bei Scalable Capital für Österreich. Wie ihr vielleicht auch schon an meinem Akzent so ein bisschen hören könnt, ich bin in Salzburg geboren, habe dann in Wien BWL studiert und bin dann zuerst mal zur Deutschen Bank gegangen, habe dort längere Jahre gearbeitet im Bereich Private Banking und Wealth Management, da bis ich jetzt vor eineinhalb Jahren circa bei Scalable gelandet bin.
Wie kam so dein Interesse für das Thema, also gerade jetzt so Bankenumfeld, ist ja vielleicht auch eher untypisch, auch für Frauen so ein bisschen, noch heutzutage ist es ja, glaube ich, auch eher ein männlich geprägter Beruf oder ja, wie kam das so, dass du dachtest, du willst in der Bank arbeiten oder du willst diesen Weg einschlagen?
Gleich vielleicht das vorher, bevor ich sage, wie ich investiere. Ja, es war eigentlich so, ich habe während ich noch in der Schule war oder studiert habe, durch bekannte Freunde von meinen Eltern, die in der Bank gearbeitet haben, hier ein hochbegehrtes Bankpraktikum erhalten oder machen können. Und das in Salzburg, immer im Bereich Private Banking, aber auch mal bei einer Hypo-Bank, also eine klassische Commerzbank-Filiale in Deutschland, also das in Salzburg. Und das hat mir immer super, super gut gefallen. Und ich fand die Menschen, die dort gearbeitet haben, den Umgang mit Geld super spannend, sodass ich das eigentlich im Studium war, dann Finance einer meiner Schwerpunkte und bin so nach und nach in den Finance-Bereich geschlittert. Und dann war es mir auch klar, dass ich nach dem Studium unbedingt ein Trainee-Programm machen wollte in einer großen internationalen Bank. Und groß gibt's Bank in Österreich, Privatbanken gibt's auch, aber international gibt's nicht so viel in Österreich. Da habe ich dann den Blick auf Deutschland geworfen oder beziehungsweise Schweiz und bin dann bei der Deutschen Bank gelandet in Frankfurt und Hamburg und London, habe dann dort gearbeitet. Ja, und ich muss schon sagen, die Szene ist immer noch sehr männerdominiert, auch in der Deutschen Bank gab es natürlich mehr höheren Männeranteil als Frauen. Auch bei Scalable, auch bei unseren Kunden und Kundinnen bei Scalable investieren immer noch mehr Männer als Frauen. Leider aber, wir sind dabei, das zu ändern. Ich glaube, es hat sich auch schon viel geändert und ich glaube, ich kann es nur jetzt von Scalable erzählen, aber seit wir den Broker gelauncht haben, am Anfang waren es, glaube ich, 7% der Frauen Anlegerinnen und jetzt haben wir schon fast ein Viertel aller unserer Kundinnen und Kunden, die Anlegerinnen sind. Ja.
Wie kam dann so dein Entschluss, dass du dann gesagt hast, okay, nach ja fast 6 Jahren Deutsche Bank oder 5,5, möchtest du jetzt mal im Umfeld eines Neobrokers arbeiten, was ja doch wahrscheinlich so vom Arbeiten her was ganz anderes ist, oder?
Ja, total anders, viel flexibler. Ich muss sagen, ich stelle mir die Zukunft des Bankings so vor, die Bank wird einfach nur ein Technologiedienstleister sein, eine Plattform. Und dieser technologische Wandel zu einer Plattform, weniger Filialen und so weiter, wer geht denn heute noch in eine Filiale? Ja, das braucht man nicht mehr. Man kann alles online, am Handy oder mit dem Computer erledigen. Es ging mir einfach viel zu langsam bei der Deutschen Bank. Ja, wir sind dann Verträge unterschreiben gefahren zu irgendwelchen Kunden, nach Hause und hier und da. Und du musstest immer 100.000 verschiedene Zettel unterschreiben lassen. Und wenn ein Kunde eine Überweisung macht, müssten da 2 Leute drauf unterschreiben. Super händisch. Und da gab es noch Kunden, die Aufträge gefaxt haben und so weiter. Also ich habe dort gearbeitet 2016 bis 2022. Also vor kurzem noch, ja, gibt es noch Leute, die halt faxen. Ich dachte, das kann einfach nicht so weitergehen. Ich möchte in einer Firma arbeiten, wo State-of-the-Art-Technology es gibt, wirklich die Private Banking oder eine Investment-Plattform der Zukunft bauen, ja, wo auch wirklich coole Produkte gebaut werden, coolen Features und wo jede Frau und auch jeder Mann irgendwie investieren kann. Weil bei der Deutschen Bank war es dann schon so, beim Private Banking, du musst halt relativ viel Geld haben, sodass sich das irgendwie lohnt, ja, da auch ein Konto zu haben. Oder auch das normale Konto oder Depot kostet ja auch schon, weiß ich nicht wie viel jetzt, 10, 20 Euro im Quartal mindestens. Ja, ein Konto und ein Depot sollte meiner Meinung nach nichts kosten, nichts mehr in Zukunft. Ja, und das hat mich dann zu Scalable so ein bisschen getrieben. Ich habe immer schon auf Scalable geguckt, weil die Vermögensverwaltung der Robo-Advisor, den sie ja 2014, 15 gelauncht haben, ein super interessantes Produkt war und immer noch ist, finde ich, um einfach auch, ja, in den Markt breit zu investieren mit einer kleinen Investmentsumme, und da wird einem ja selbst dann das Portfolio gebaut, zusammengestellt, super, super günstig, digital und einfach.
Du hast jetzt schon gesagt, so der Vergleich Deutsche Bank zu Scalable, wahrscheinlich Welten, die da aufeinandertreffen. Was würdest du sagen, ist so der große Unterschied von Scalable zu anderen Neobrokern vielleicht? Also wenn du da vielleicht auch anfangs dich mal umgeschaut hast, was es noch so gibt, oder kannst du da was zu sagen?
Ich glaube, das Schöne bei Scalable ist, sie sind wirklich sehr langfristig orientiert. Ja, im Kunden investieren auch, also über die 10 Milliarden Assets, die wir da auf der Plattform haben, das ist der Großteil in ETFs. Jeder zweite Kunde investiert in ETFs, ETF-Sparpläne. Das ist nicht so eine Sache wie jetzt kurzfristig Trading oder so. Also wirklich auf langfristige Vermögensanlage, Vermögensaufbau. Steht auch eine ziemlich traditionelle, bekannte Deutsche Bank hinter Scalable. Das Depotbank mit Einlagensicherung und so weiter, das hast du ja auch nicht bei jedem Online-Broker so gegeben, ist auch von der BaFin reguliert, das war mir auch wichtig, dass die Firma auch oder die Gründer auf lange Sicht da dabei sind. Ja, wir haben ja auch großes B2B-Angebot mit Oscar und der ING und so weiter. Also die Jungs von Scalable meinen es wirklich ernst und sind wirklich top. Und das war natürlich auch ein ausschlaggebender Punkt, warum ich dann zu Scalable bin.
Ah, spannend, dass Oscar da auch zugehört, das war mir jetzt gar nicht, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja so Robo-Advisor für Kinderdepots eher.
Ja, oder genau. So? Ja. Also wir, wie soll ich dann sagen, wir powern da die Technologie, also das Marketing okay. Und so ist separat, aber es ist sozusagen die Scalable-Technologie und die Scalable-Strategien, Wealth-Strategien, die da dahinter stehen, ja.
Du hast es vorhin jetzt schon mal angesprochen, dass ihr auch immer mehr auch Frauen bekommt als Kundinnen. Wie ist denn so generell die Struktur der Standard Scalable Capital Nutzer? Also wenn du das sagen darfst, so grob vielleicht, in welchem Alter sind die und welches Geschlecht haben die so prozentual?
Ja, also die meisten Kunden bei Scalable, das jetzt auf global europäischer Ebene betrachtet, sind eigentlich so zwischen 27 und 34 Jahre alt. Und wie gesagt, das ist der Großteil. Dann haben wir die zweitgrößte Gruppe, die sind zwischen 35 und 48 Jahre alt. Also es sind nicht nur super junge Kunden, sondern von alles Mögliche, von 18 bis 99 Jahre, glaube ich, haben wir ganz verschiedene Kunden. Und 25% so circa, wie ich vorher erwähnt habe, sind Anlegerinnen bei uns im Broker.
Schon mal eine ordentliche Zahl auf jeden Fall, wenn man so die Vergleiche sieht. Ihr seid ja jetzt auch europaweit expandiert schon, also auch Italien, Niederlande, Frankreich, Österreich natürlich auch. Wie wird das Ganze so gehandhabt, wenn es jetzt gerade um das Thema Steuern geht? Also ich frage konkret, weil ich hatte ja im Vorfeld bei mir in der Community über Instagram gefragt, was wollt ihr gerne wissen im Podcast mit Scalable? Und konkret wurde da zum Beispiel gefragt, warum man aus der Schweiz, beziehungsweise als Deutsche mit Schweizer Wohnsitz, Scalable nicht nutzen kann. Und auch Thema Steuerreport für Österreich. Kannst du vielleicht auch speziell zu den Ländern was sagen, wie das da jeweils aussieht oder was vielleicht auch die Probleme da so sind?
Ja, sehr gern. Ich meine, da war ich ja von Anfang an dabei, als wir es expandiert haben oder mit der Expansion, beziehungsweise habe den Broker nach Österreich gebracht. Aber ich kann natürlich auch gern was zu den anderen Ländern sagen. Also wie ist das vielleicht hole ich ein bisschen aus, Scalable aufgestellt im Sinne von der Internationalisierung. Es ist nämlich so, wir sind ja von der BaFin beaufsichtigt und folgen auch den MiFID-Kriterien und MiFID 2. MiFID 2 ist Markets for Financial Instrument Directive, das reguliert, wie man investieren kann, wie man investieren darf und auch geht Richtung Konsumentenschutz beim Investieren. Und wir haben in Deutschland jetzt das Modell gewählt und das Expansionsmodell gewählt im Sinne des Passporting. Das heißt, wir haben jetzt keine Niederlassungen in den jeweiligen Ländern gegründet, begründet, sondern wir können unsere Produkte durch eben in der EU, durch MiFID und durch dieses Passporting auch in anderen Ländern anbieten, ohne dass wir da eine Niederlassung haben. Das ist sozusagen das schlankeste und einfachste Modell der Expansion. Man hat dann einfach ein Team aus 20, 30 Leuten in Berlin und London und München geheiert, die die Expansion vorantreiben in den Ländern, die du eben genannt hast, von Deutschland aus. Das heißt, das Produkt ist das gleiche in allen Ländern, das Angebot ist das gleiche, der Look and Feel ist das gleiche, die Preise sind die gleiche, nur das Investment und Universum und das Marketing unterscheidet sich so ein bisschen. Die Plattform ist auch sonst aber fast die gleiche in jedem Land. Der Nachteil aber dieses Modells der Expansion, es ist sehr günstig für uns, ja, als erstes Einstiegsmodell, mal schauen, wie die Märkte funktionieren, weil wir keine Niederlassung haben. Wir können aber auch daher keine Steuer direkt abziehen für unsere Kunden in den anderen Ländern. Das heißt, Kapitalertragssteuer können wir nicht abziehen und die Kunden unsere Kunden im Ausland müssen selbst die Steuern, die sie bei der Geldanlage haben, abführen bzw. deklarieren in der jährlichen Steuererklärung. Das ist vielleicht so ein bisschen Wettbewerbsnachteil, aber dafür haben wir dann mit der KPMG zusammengearbeitet, eine Integration gemacht und Steuerreports für alle unsere Kunden so zur Verfügung gestellt. Vielleicht, wenn wir noch ein bisschen Zeit, sage ich vielleicht noch ein bisschen was zum Thema Schweiz. Ja. Warum ist denn der Schweiz so schwierig für uns? Wir waren ja da auch mal mit dem RoboAdvisor. Vielleicht weißt du das noch oder findest du da Infos. Mussten uns dann aber zurückziehen wieder aus der Schweiz, weil es hat einen großen Nachteil, sie sind nicht Teil der Europäischen Union. Das heißt, MiFID 2 und so weiter, schwierig. Harmonisierung der europäischen Finanzmärkte in der Schweiz ist ein bisschen schwierig, ja. Und wir hatten da auch keine eigene Niederlassung. Das war auch wieder das gleiche Expansionsmodell. Genau, und da hätten wir auch neue Lizenzen gebraucht oder würden wir auch brauchen, wenn wir dorthin expandieren würden. Und das ist zurzeit für uns so ein bisschen schwierig, ja. Deshalb Schweiz leider ein schwieriges Thema.
Gut, aber ist vielleicht ja denkbar für die Zukunft, dass es dann den Standort in der Schweiz vielleicht auch mal geben wird. Also ich könnte mir vorstellen, so was ich von Schweizer Finanzbloggern so mitbekomme, dass es da halt wenig im Bereich Neobroker und gerade günstig handeln, ja, gibt's sehr wenig so. Oder es ist trotzdem noch im Vergleich zu Deutschland oft sehr hochpreisig, was die Gebühren und so angeht. Also vielleicht wäre da ja ein spannender Markt für euch.
Es ist genau gleich wie in Österreich.
Ah, okay.
Das Problem ist, die zwei Märkte sind super spannend und man hat auch super gute Kundschaft dort. Aber durch das, dass sie halt auch ein bisschen kleiner sind, ist das immer so auch ein bisschen eine geschäftspolitische Entscheidung. Macht man eine Niederlassung und so weiter? Und die Schweiz hat dann auch noch eine andere Währung. Ja, also genau, da kommen dann noch mehr Punkte hinzu. Aber ja, ich will niemals nie sagen, wir schauen uns das sicher immer wieder an. Wir waren ja schon mal dort. Gesetze ändern sich auch. Und vielleicht gibt es in Österreich, vielleicht schafft man mal die Kapitalertragssteuer ab. Ja, das wäre natürlich das Beste für Kleinanleger. Und in der Schweiz, vielleicht ändern sich da auch die Gesetze, nähern sich mehr der EU an. Das wäre natürlich gut für uns.
In Österreich gibt es gar keinen Steuerfreibetrag, oder?
Nein, gar nichts. Okay. Noch schlechter und schlimmer als in Deutschland, die Steuersituation da bei Kapitalerträgen. Ja.
Und Spekulationsfrist gibt es auch nicht, richtig? Also auch keine Wartezeit, wo man Gewinne dann nach einem oder 5 Jahren oder so?
Ja, wenn man Gold physisch kauft und Fremdwährung, also ja, aber jetzt.
Aber nicht für Aktien, also oder Wertpapiere?
Ja, was jetzt am Scalable Depot gehandelt werden kann, leider nicht, nein. Und Krypto wird auch besteuert in Österreich.
Ach, echt?
Seit neuestem. Ja, genau, mit der Kapitalsteuer, ja. In Deutschland gibt es da auch noch diese Spekulations. Das gibt es in Österreich auch schon nicht mehr. Also alles ist einmal noch schlimm.
Puh. Oh je, drücke die Daumen, dass es vielleicht nochmal besser wird auf jeden Fall. Am Anfang hatten wir, glaube ich, die Frage übersprungen, wie du eigentlich selbst investierst, kannst und darfst du da auch was zu sagen? Also hast du selbst Aktien oder ETFs oder was machst du selbst so?
Sehr gerne, ein bisschen langweilig vielleicht, aber ja, ich nutze unsere Vermögensverwaltung, habe da 2, 3 verschiedene Strategien am Laufen, wo ich immer angucke, wer performt besser, ja, und sonst eigentlich ganz langweilig in ETFs, Fondssparpläne auch, ja, auch aktive Fonds, die kann man auch ohne Ausgabeaufschlag kaufen mittlerweile, zumindest bei uns, und dann rentiert sich das Ganze doch schon ein bisschen mehr und es gibt auch, finde ich, ganz attraktive aktive Fonds, die auf Dividenden setzen, Dividendentitel. Natürlich habe ich auch den ein oder anderen Einzeltitel gekauft, weil ich mir denke, oh, jetzt habe ich von dieser und der Aktie gelesen und das war bis jetzt eigentlich immer eine Fehlentscheidung. genauso wie Krypto und so weiter, da liegen dann so ein paar ich will jetzt nicht sagen Leichen in meinem Depot herum, aber vielleicht werden sie wieder mal auferstehen. Aber das ist nicht der Hauptfokus. Also 90% meines Depots sind ETFs, Fonds und Vermögensverwaltung. Und natürlich die Zinsen jetzt auch. Also zurzeit schaue ich auch, wo gibt es die besten Zinsen. Und habe eigentlich vieles kurzfristig investiert, weil ich nicht weiß, vielleicht ergibt sich mal eine Immobilienkauf in den nächsten 2-3 Jahren. Und da natürlich schaue ich mir eher Anleihen und ja, Tagesgeld an.
Okay, ja, sehr interessant. Nochmal zurück zu den Community-Fragen. Also es kamen wirklich sehr, sehr, sehr viele Fragen, auch herzlichen Dank dafür. Habe jetzt mal, ich sage mal, ein paar ausgewählt, dass wir nicht manche Themen doppelt besprechen, wo wir vielleicht einmal zum Thema neue Produkte und Features sprechen können. Also kannst du uns vielleicht erzählen, auf welche neuen Produkte wir uns so freuen können in den nächsten Monaten? Kürzlich ein Feature, was ich sehr toll fand, dass man jetzt auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Login benutzen kann. Also da habe ich lange drauf gewartet. Dann kam konkret jetzt auch die Frage, Thema Zinsen und Tagesgeld, plant ihr da aktuell ein höheres Zinsangebot vielleicht auch anzubieten? Mhm. Also ihr habt das ja aktuell nur mit dem Prime-Modell,
richtig? Mit dem Prime-Plus-Modell, ja.
Ah ja. Mhm.
Ja, ja, sehr gerne. Also normalerweise ist das ja so bei uns, wir sagen neue Product-Features, so coole Sachen, die gebaut werden oder announcen es erst, wenn es gebaut ist. Aber vielleicht kann ich trotzdem so ein bisschen einen Einblick geben, was denn alles so Neues kommt. Also das 2FA, ja, das haben wir, glaube ich, gerade jetzt vor 2 Wochen, beziehungsweise fully ausgerollt, erst vor ein paar Tagen. Also das hat dann noch nicht jeder, da warst du eine der Glücklichen, glaube ich, habe das auf deinem Blog gelesen, vor 2 Wochen, die das vielleicht schon ein bisschen früher bemerkt hat. Oder vielleicht hast du iOS, da sind wir oft ein bisschen schneller als Android.
Nee, tatsächlich Android.
Ah, okay, ja. Ja, sehr gut. Ich habe auch Android. Vielleicht kann ich noch so ein bisschen was zum Zinsangebot sagen. Also ja, wir schauen uns das sicher an. Ich meine, wir haben jetzt der ECB-Leitzins bei 3,75%, Sparzinsen, Einlagezinsen 3,25% gerade. Natürlich schauen wir uns an, können wir das den Kunden weitergeben? Wenn ja, wie? Andererseits aber, wie viele Zinserhöhungsschritte erwarten wir uns noch? Da müssen wir auch so ein bisschen schauen, wird die EZB die Zinsen wieder senken in 4-5 Monaten? Dann müssen wir auch wieder die Zinsen senken. Also wir werden nicht sofort Zinsen anheben und für unsere Kunden das alles weitergeben. Aber ich kann euch oder der Community auch versichern, dass wir uns das anschauen. Wir haben vielleicht auch bald ein neues, schönes Angebot. Da würde ich euch noch um ein paar Wochen Geduld bitten. Ja, schaut einfach dann auf unsere Homepage und unsere Instagram-Accounts und folgt uns. Wir werden es dann alles da publik machen.
Okay, dann warten wir gespannt. Dann eine Frage, die auch ganz, ganz oft gestellt wurde. Wie sieht es aus mit dem Thema Junior-Depot oder Kinder-Depot? Warum gibt es es nicht bei Scalable oder ist es geplant, dass es bald mal möglich wird?
Ja, also eigentlich unser Zielbild von Scalable wäre so dieses Scalable Family Konstrukt oder diesen Verbund, wo man dann eine Family ist, man kann dann ein Kinderkonto haben und ein Gemeinschaftsdepot und so weiter, aber das sind Sachen, die sind so ein bisschen komplizierter, auch mit der Identifizierung, wie identifiziert sich das Kind oder die Eltern und so weiter, und das sind auch Sachen, die können wir gerade noch nicht bauen, da ist noch kein Fokus bei uns drauf, also muss ich euch da leider wieder ein bisschen vertrösten. Dieses Jahr nicht, aber hoffentlich schaffen wir es dann nächstes Jahr, dass wir diese Scalable Family für euch alle bauen können.
Okay, und würde in dem Zusammenhang auch das Thema Gemeinschaftsdepot dann vielleicht kommen?
Ja,
also dass
genau,
man mit dem Lebenspartner, Ehepartner zusammen das machen
so kann? So wäre der Plan, korrekt, ja.
Ah ja, okay, super. Dann wurde auch noch gefragt, wie sieht es aus mit den vermögenswirksamen Leistungen, also dass man die vielleicht über Scalable in ETFs investieren kann?
Das ist natürlich auch eine Sache, die gibt es nur in Deutschland, aber ist eine gute Idee. Ich würde das auch mal mitnehmen. Ich glaube nicht, dass wer bei uns darin gerade arbeitet, wird man das mit unserem Wealth-Team besprechen. Auf jeden Fall gute Frage, gute Idee. Danke.
Super. Dann wurde noch gefragt, ganz allgemein, kannst du uns verraten, was vielleicht für neue Funktionen noch geplant sind in irgendeiner Form? Also gibt es da irgendwie aktuelle Entwicklungen, wo du schon drüber sprechen darfst?
Nein. Gleiches wie vorhin. Aber wir bauen zum Beispiel auch immer mehr Details in unseren Broker und Wealth ein. Also dass die Kunden dann auch immer mehr Kennzahlen von Aktien zur Verfügung haben oder Fonds oder ETFs. oder auch so ein bisschen diesen Look-through, in welche Regionen investiert der ETF, so ein bisschen wie wir das bei dem Wealth-Produkt haben. Da haben wir eine super schöne User-Experience. Der Plan ist schon auch, das auch zu unserem Broker zu bringen. Okay. Ich habe jetzt nicht zu viel verraten.
Dann das Thema Anleihen. Ist da geplant, dass ihr ein größeres Universum an Anleihen demnächst verfügbar macht?
Ja, wir haben ja auch kürzlich auch eine zweite Anleihe gelauncht. Nicht nur eine, wir haben jetzt zwei von Goldman Sachs. Ah. Ja, die, glaube ich, 3,1% pro Jahr und die andere mit 2,8%. Eine einjährige. Also da kommen laufend neue Produkte und Anleihen hinzu. Dann haben wir auch noch die Zinsen, die 2,3% auf Guthaben. Und dann haben wir auch die Zinsinvest-Strategie bei unserem Robo-Advisor, die auch interessant ist. Also wir werden immer mehr und mehr das Thema Anleihen und Zinsen natürlich ausbauen in den nächsten Wochen, weil wir sehen, dass das extrem von den Kunden nachgefragt wird und ein wichtiges Thema ist.
Dann wurde gefragt konkret zum Thema Börsenplätze. Also eine Person hätte gerne mehrere Börsenplätze, gern auch gegen einen Aufpreis.
Ja.
Und in dem Zusammenhang auch, warum man nicht an den Schweizer Börsen handeln kann. Könnte wahrscheinlich damit zusammenhängen, was du vorhin erzählt hast. Oder plant ihr vielleicht da auch noch mehr Börsenplätze anzubieten zukünftig?
Ja, also Börsenplätze überlegen wir uns auch immer wieder. Nur ich muss halt sagen, aber über, glaube ich, fast 99% alle unserer Orders gehen halt über die Getix. Ja, ja, unsere und die meisten Orders. Das kann man auch in unserem Order-Ausführungsdokument online so ein bisschen nachlesen. So weiß ich nicht genau, wie das Dokument heißt.
Deshalb, kann ich ja verlinken.
Ja, genau. Zum Order-Ausführungsbörsenplätze. So, ich schicke es dir vielleicht danach noch.
Ja, oder so, genau. Super.
Genau, und das ist dann auch immer so die Sache, ja, wir haben ja auch zwei Börsenplätze im Vergleich zu anderen Neobrokern und Xetra, da können wir natürlich dann nicht so günstige Kosten oder Handelskosten anbieten, ja, wie auf der Getex, diese 99 Cent. Wir können mehr Börsenplätze hinzufügen, aber dann ist das natürlich immer mit hohen Handelskosten einhergehend, ja. Und das ist halt dann so die Sache, warum wir sagen, ja, wir schauen uns das immer wieder an. Wenn wir einen guten Deal bekommen, dann können wir die hinzunehmen, aber ist auch in den nächsten 6 Monaten jetzt nicht wirklich geplant. Vielleicht nochmal zur Schweiz, hab's ja vorher auch schon erwähnt, ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Schweizer Aktien kann man nur über Schweizer Börsen handeln. Und wir auch bei Scalable haben ja also die Getex und die Xetra, das sind ja europäische Börsen. Ja, deshalb kann man auch keine Schweizer Aktien über europäische Börsen kann man nicht kaufen, deshalb kann man auch keine Schweizer Aktien bei Scalable kaufen. Und das geht nur bei Brokern, die Schweizer Börsen angebunden haben. Geht also bei anderen Neobrokern auch nicht, wenn die nur europäische Börsen haben.
Okay, dann auch noch eine Frage, die mich persönlich auch beschäftigt oder die, was ich mir wünschen würde, ist so dieses Thema automatisches Dividenden reinvestieren. Amerikanisch heißt es ja immer DRIP, Dividend Reinvestment Plan. Ist da was geplant? Kannst du da was zu sagen? Also, dass man vielleicht Beispiel, man hat die Apple-Aktie im Depot, bekommt Apple-Dividenden und könnte die dann automatisch über einen Sparplan bei der nächsten Ausführung wieder anlegen. Kannst du da was zu sagen?
Kann ich leider auch nichts dazu sagen. Okay. Muss ich jetzt gleich. Nein, also noch nichts geplant.
Okay, und dann wurde auch noch gefragt, also viele in der Community nutzen sehr verstärkt Aktien- und ETF-Sparpläne bei Scalable, war zumindest so die Aussage, die ich von vielen da bekommen habe. Und da wurde gefragt, wie ist es denn möglich oder wie wird entschieden, welche Aktien oder welche Wertpapiere sparplanfähig sind und vielleicht auch, wie kann man da welche vorschlagen, also wenn mir jetzt eine Aktie noch fehlt.
Gerne. Also wir haben, glaube ich, auch so ein Feature Request. Man kann immer gerne Vorschläge machen. Ihr könnt euch da gerne jederzeit an den Kundenservice wenden bei Wünschen und auch Wünschen zu Aktiensparplänen, dass wir die dann freischalten. Weil ich weiß, wir haben, glaube ich, über 7000 Aktien, aber nicht jeder ist sparplanfähig. Aber wir können da gucken. Und wenn wir genügend Wünsche haben für genügend viel Aktien, dann können wir da natürlich schauen, dass wir da mehr Sparpläne hinzufügen, ja.
Noch eine ein bisschen speziellere Frage auch. Es gibt deutsche Broker, die die Vorabbefreiung für die französische Quellensteuer ermöglichen. Ist da was geplant oder kannst du da was zu sagen?
Ja, also alles, was um Steuer, Quellensteuer und so weiter Themen geht, das ist ja immer Thema der Depotbank. Und deshalb, also von Scalable-Seite können wir da nicht sehr viel machen. Wir haben ja zum Beispiel dieses US-Quellensteuer kann man ja bei uns von 30% auf 15% reduzieren lassen, weil die Depotbank ja eine US-Intermediary ist. Ja? Das geht zum Beispiel auch nicht bei anderen Brokern, aber das geht so bei uns. Deshalb Richtung französische Quellensteuer ist da zurzeit auch noch nichts geplant. Ich werde das aber mitnehmen. Vielleicht kann ich da mal mit der Depotbank austauschen, ob dies möglich wäre.
Okay, super. Dann hätte ich erstmal alle Fragen gestellt, die ich mir aufgeschrieben habe von der Community. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Beantwortung.
Gerne.
Ich würde auf jeden Fall gerne in die Shownotes dann noch die Verlinkungen packen. Also das Thema mit der Verteilung der Geschlechter. Da habt ihr ja, glaube ich, auch so einen Report von Scalable direkt.
Ja, da habe ich sogar so eine Infografik, die ich dir schicken kann. Ja.
Packen wir die auch noch in den Blogartikel dazu rein. Super. Ja, dann ganz herzlichen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und für alle Beantwortungen und die ganzen Fragen. Vielleicht machen wir das in einem halben Jahr ungefähr nochmal und gucken mal, was sich dann geändert hat seitdem.
Gucken mal, welche Features wir genau. Dann einen neuen Produktdesk geben. Danke dir, Lisa.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Nur wenige Klicks, die mir sehr helfen, zumal ich meinen Podcast werbefrei und zu 100% selbst produziere. Das sorgt dafür, dass der Aktiengramm-Podcast besser gefunden werden und wachsen kann. Und du kannst mich dabei ganz einfach unterstützen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden oder auf Social Media. Danke. Alle wichtigen Links zu den besprochenen Themen findest du wie gewohnt in den Shownotes zum Podcast und auch im zugehörigen Artikel unter www.aktiengramm.de. Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung. Bitte betreibt immer eure eigene Recherche, das gilt sowohl für Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten. Bis zum nächsten Mal.